Herzlich willkommen zum Tresentalk. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir haben. Ist das Folge 5 oder?
Ich glaube, es ist Folge 6 und in Folge 7 haben wir mehr als einen Gast. Es wird nochmal was.
Okay, Folge 6. Heute geht es so ein bisschen ums Thema Homecoming. Also wie es ist, nach Hause zu kommen, was bedeutet das Zuhause, was vermisst man am Zuhause, wenn man unterwegs ist. Und wie immer sitzen wir im List und am Tresen mit uns sitzt die Julia Stark und die Elisabeth Rank. Und ich, die Nina Übersmann, bin auch wieder dabei und wir haben heute einen tollen Gast, nämlich die Mariana Hilme. Die ist die Herausgeberin vom Weltenbummler-Mag und wie sagt man, du hast deine Wurzeln in Griechenland und bist aber in Hamburg aufgewachsen.
Genau.
Hast dann mal in München gewohnt und jetzt sind wir in Berlin.
Ja. Herzlich willkommen.
Danke. Herzlich willkommen, genau. Und dann gehen wir vielleicht, erzählen wir mal so ein bisschen, was wir heute trinken, Julia.
Ja, heute sind es 3 Getränke mit Gin geworden. Das war nicht beabsichtigt, das war zufällig. Wenn ihr es sehen könntet, wäre das eine zweierlei Rot- und zweierlei Gelb-Getränke. Wir haben Nina, trinkt etwas mit Himbeere, Gin und Thymian. Das ist sozusagen gemaddelte Himbeere, ein bisschen Zucker mit dabei, ein bisschen Zitrone und dann ist der Thymian in die Himbeere eingearbeitet und dann abgesiebt und jetzt sieht das Ganze toll aus und ist auch sehr, sehr lecker.
Sehr pink. Und ich stehe sowieso auf Thymian, deswegen bin ich ganz gespannt, wie es schmeckt.
Lisa habe ich heute etwas mit Limoncello gemacht, weil sie es so sehr liebt. Und da ist auch Thymian drin und Zitrone und auch Gin. Und Lisa hat mich letztens in eine andere Bar geschleppt. Ja, ich war in einer anderen Bar. Und da hatte ich im Rias in Kreuzberg und da hatte ich einen ganz arg tollen Earl Grey Martini. Und den musste ich natürlich dann auch gleich noch mal ausprobieren und das ist auch, da ist Gin drin und der, also ein Gin mit, der infused ist mit Earl Grey Tee und dann ist da noch ein bisschen Eiweiß drin und
hat einen ganz tollen Schaum.
Und der letzte Drink ist dann noch was mit Brombeere und jetzt muss ich spicken. Ja, genau, und es sind ja nur Brombeere, Gin und Zucker. Ich war gerade da ist kein Thymian drin, Genau, und das
von
ist ja wirklich...
überall Thymian drin.
So. Ja, das ist was ganz Einfaches, weil die Brombeere eigentlich einfach nur ein bisschen angestochen wird. Die ist sozusagen auch wirklich noch ganz mit drin, also man wird noch ein bisschen was zu essen haben. Und jetzt probieren wir. Vielleicht schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sind.
Yes. Wir machen jetzt einfach Sommeranfang hier, oder? Ja. Ich meine, alles mit Beere und so.
Mhm. Mhm. Ja,
sehr gut. Der ist sehr lecker. Ich finde den nicht so sauer.
Ich habe ihn noch ein bisschen nachgesüßt.
Ja.
Sehr gut.
Ja, auch sehr gut. Mhm. Sehr frisch, finde ich.
Mhm.
Ja, sollen wir mal loslegen mit unserem Thema heute?
Ja, ich bin ja hier zu Hause. Ich habe neulich erzählt, dass ich zum ersten Mal sowas wie eine Stammkneipe habe und das ist so ein bisschen, als hätte man noch ein Wohnzimmer, was man nicht selbst aufräumen muss.
Ja.
Das ist natürlich ganz geil. Toll.
Ja, guckt. Ja, ich habe jetzt ein zweites Wohnzimmer, das ich auch aufräumen muss.
Und wo ständig Leute rumrennen, Fremde.
Das noch ein bisschen pflegeintensiver ist.
Ja. Ja, wir sind im Prinzip auf das Thema gekommen, weil wir eigentlich alle gerade wieder nach Hause gekommen sind von verschiedenen Reisen.
Bis auf ich.
Bis auf die Lisa. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, wo ihr gerade so wart und wo ihr hergekommen seid. Julia, fang du doch mal an.
Ich habe gerade nach langer, langer, langer Zeit einen langen Urlaub gemacht und zwar in Washington und Oregon, also ein Roadtrip durch den Nordwesten von Amerika.
Mhm. Ja. Sah toll aus auf den Fotos auf jeden Fall.
War auch sehr toll.
Wie lange warst du insgesamt weg?
Also es waren 22 Tage von los bis zurück. Und mit 4000 Kilometern Strecke mit dem Auto und dann noch etliche Kilometer zu Fuß und etliche Meter in die Höhe. Und
Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Vorfreude gemacht auf meinen Trip nach Portland und Oregon nächste Woche, übernächste Woche. Mariana, du warst auch gerade unterwegs. Du hast eine verrückte Reise gemacht.
Ach ja.
Ich musste jetzt auch selber kurz erst überlegen, wo du es sagst.
Die Reiseblogger sind immer so viel weg, dass sie immer nicht wissen, wo sie zuletzt waren.
Ich war in 2 Wochen jetzt in Frankreich unterwegs und das Ganze ist aber gestartet mit einer Busreise nach Lourdes in den Pilgerort. Also eine Pilgerbusreise tatsächlich. Pilgerbusreise, so jetzt habe ich es.
Eine Pilgerbusreise.
ist eine totale Schnapsidee gewesen. Ich hab mal ein Buch gelesen, der sowas gemacht hat, der Autor. Und da habe ich gedacht, ey, sowas willst du auch machen. Und dann habe ich recherchiert und das von Mannheim aufgegabelt. Und dann ging es wirklich tatsächlich, ich habe keine Ahnung, 14 Stunden mit dem Bus über Nacht runter nach Lourdes. Und wir haben irgendwie 5-mal den Rosenkranz gebetet in der Zeit. Es war gar nicht so eine extreme Erfahrung, wie man gedacht hätte. Es war so eine wahnsinnig freundliche Atmosphäre, so miteinander. Es hatte nicht so ein, ich bin jetzt extremer und ich kann viel besser und gläubiger sein als du oder sowas, sondern wirklich so ein, ja, wir machen das jetzt miteinander, wir freuen uns, wir kennen uns alle nicht, aber wir freuen uns alle miteinander, dass wir dabei sind und das gemeinsam machen. Also völlig strange, vor allem, wenn man das als Außenstehender mitmacht, weil ich bin nicht gläubig. Also.
Hatte das Miteinander dann auch so was Zuhausiges?
Ich wollte gerade sagen, das Glaube an sich hat ja auch so was von zu Hause.
Ja, aber wenn du das von außen betrachtest, wirkt es auf dich erstmal völlig skurril. Ne? Also ich muss sagen, das ist dann insgesamt so eine Wohlfühlatmosphäre gekriegt hat. Jetzt nicht im Bus, weil der Bus war jetzt schon so ein bisschen sehr anstrengend gewesen.
Lisa klaut derweil Marianas Drink.
Hör zu!
Aber in dem Ort selber, weil da so viel Mitsorge war einfach. Das ist ein Ort, wo wahnsinnig viel Kranke hinpilgern auch oder von ihren Verwandten hingebracht werden. Und das hat natürlich dann schon so eine, wie soll man sagen, ja, es hat was von Wohlfühlen, dass man umsorgt wird oder so. Mhm. Das Gefühl hat, okay, hier kümmert man sich einfach umeinander.
Warst aber jetzt nicht 2 Wochen auf dieser Pilger.
Nein. Das waren 3 Tage und das war dann auch okay so. Und danach ging es in die Provence weiter.
Schön.
Genau.
Gab es da noch Lavendelfelder?
Nee, noch nicht.
Ach so, die kommen
erst später. Ja, die kommen erst später. Die kommen jetzt im Juli erst. Es gab ein paar Felder, die wir dann gefunden haben, wo es so schon dunkel lila ist. Aber es wird erst so intensiv lila, wenn die Blüten aufgehen.
Okay.
Ja.
Ich dachte auch immer, das ist so Mai, Juli.
Es ist erst Juli und es kann sich wohl bis in den September ziehen. Ich habe nämlich auch gedacht, so, aha, okay.
Ich war nämlich mal im Juni in der Ardèche und da gab es schon Lavendel.
Ja.
Aber gut. Und ich war gerade eine Woche in Bologna unterwegs, auf den Spuren von Wanda und habe da mir ganz viel Streetart angeguckt und hätte gar nicht gedacht, dass es da so viel zu entdecken gibt in Italien in kleinen Dörfern vor allem, was Streetart angeht. Das war super spannend. Und es war vor allem auch spannend, weil ich dort in einem Apartment gewohnt habe und mich auch so ein bisschen zu Hause gefühlt habe. Also ich glaube, nach ein paar Tagen musste ich dann schon nicht mehr auf die Karte gucken und schauen, wo ich lang muss, und dann konnte einfach rechts abbiegen, weil ich wusste, da geht's lang, und hatte dann auch schon so meine kleinen Lieblingsplätze in Bologna, und das war sehr schön. Also es ist auf jeden Fall eine Stadt, in der man sich schnell zu Hause fühlt.
Ich habe mich gefragt neulich, als du erzählt hast, nämlich, dass du in dem Moment gefahren bist, wo du gerade das Gefühl hattest, nicht mehr auf die Karte gucken zu müssen, ob das schon zu Hause fühlen ist oder ob es einfach sich nicht mehr fremd fühlen ist.
Mhm. Wahrscheinlich eher mal so nicht mehr fremd fühlen.
Mhm.
Aber man geht dann auch mit so einer ganz anderen, ich sag jetzt mal, Attitüde die Straße runter, ne? Weil man halt weiß, wo es lang geht, und dann fühlt man sich komplett anders direkt, als wenn man halt wie so ein Tourist immer gucken muss, wo will ich jetzt hin und wo ist jetzt die Sehenswürdigkeit, die ich mir angucken will, oder das Café, und starrt ständig auf sein Handy und guckt gar nicht in die Gegend. So, ne?
Mhm.
Ja. Ich habe auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich mich in Italien nicht so gut zu Hause fühlen werde könnte, weil ich kein Talent für die italienische Sprache habe.
Überhaupt nicht. Wie hast du das gemerkt?
Naja, ich also mit was andere Sprache angeht, ich kann das immer so ganz gut direkt imitieren, wie man die Wörter aussprechen muss und so. Auch wenn ich die Vokabel nicht habe, ich kann sehr gut so tun, als könnte ich die Sprache.
Ja.
Das hat in meinem Auslandssemester mit Spanisch sehr gut geklappt.
Mhm.
Aber, also in Italien, ich kann kein einziges Wort aussprechen, ohne dass es irgendwie bescheuert klingt.
Okay.
Nina.
Das geht mir mit Französisch so.
Ja.
Es geht einfach nicht. Da jedes einfach nicht. Jedes Wort klingt bei mir so, als würde ich irgendwie...
Also ich kann noch nicht mal Grazie sagen und das ist halt wie Grazie klingt. Wie ein Italiener. Das Witzige ist, die Amerikaner, die sagen es noch anders, die sagen Grazie.
Grazie.
Das ist aber süß. Das kriegt man dann so mit. Dort.
Ja. Und wie war nach Hause kommen?
Ja, das wollte ich gerade die Julia mal fragen, weil sie war ja am längsten weg. Wie war das dann, wieder nach Hause zu kommen?
Also der Alltag hatte mich sehr, sehr schnell wieder, aber der erste Tag nach dem Hausekommen war es wie, man fährt zurück zu einem Ort, an dem man mal gelebt hat, so am meisten zu Studienzeiten. Ach, in dem Kiez habe ich früher gelebt und dann liefen Lars und ich so entlang und es war wirklich so, als hatte ich so den Drang, ihm zu erklären, wie ich hier früher gelebt habe und als wäre das gar nicht mehr mein jetziger Ort, sondern als wäre es wirklich, also dieser Abschnitt war einfach schon abgeschlossen und es hat ein neuer angefangen und das ist gar nicht mehr das Jetzt und dann war es total seltsam, irgendwann zu merken, nein, aber was ist es jetzt? Obwohl ich auf dem Auto ausstieg mit den Koffern und die Italiener von gegenüber vom Café kamen. Julia, wo warst du denn? Und man sich dann, das schon schön war, weil man so begrüßt wurde und auch so das Café von gegenüber und man hat dann.
Ich habe auch
mal trotzdem war das ein so, wo warst du die letzten 2 Jahre und nicht wo warst du die letzten 3 Wochen?
Was macht ihr als erstes, wenn ihr von der Reise nach Hause kommt?
Waschen.
Ich gehe mir eine Pizza holen.
Geht, also ihr macht gleich so Sachen, weil ich komme nach Hause und dann lege ich mich erstmal ins Bett.
Ich komme nach Hause und habe Hunger und ich habe dann natürlich nichts im Kühlschrank, deswegen gehe ich zu meinem Pizzamann und der weiß auch immer, dass ich nur komme, wenn ich von der Reise wiederkomme und dann, der sieht mir auch an, ob ich gerade einen Schnaps oder einen Kaffee brauche.
Neulich hast du beides bekommen.
Neulich habe ich beides bekommen, das war dann in einem Glas, also Kaffee mit Schnaps und der reist auch sehr gerne, er reist aber überall mit dem Auto hin. Deswegen ergeben sich da immer nette Gespräche und dann hole ich meine Pizza und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich erstmal 3 Tage gar nichts. Weil ich dann in so einer Lethargie bin. Also das war jetzt in Bologna anders, weil ich so sehr beschwingt wiedergekommen bin. Da habe ich mir auch keine Pizza geholt, weil ich natürlich in Italien war. das hat mich so ein bisschen, also diese Zeit dort hat mich so ein bisschen so wieder motiviert, zu arbeiten und irgendwie Berlin zu mögen, auch wenn das Wetter dann hier irgendwie nicht mehr so schön war und so. Sonst ist es eher, weil diese Trips halt auch sehr anstrengend sind, dass ich dann einfach mal 2 Tage von niemandem was hören will und auch...
Gut zu wissen.
Das ist aber so ein Kanalbier oder so ist dann durchaus schon mal drin.
Ich warte ja auch immer, bis du sagst.
Ja,
bin wieder
wobei
da.
Man mich dann auch ganz gerne mal ruhig dann mal rausprügeln darf. Mach aber ich möchte, also im Sinne von, ich will jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen beruflichen Sachen oder so. Irgendwie. Das ist dann bei mir, also meine Abwesenheitsnotiz geht auch immer 2 Tage länger, als ich eigentlich weg bin. Das weiß ich dann schon vorher, dass ich diese 2 Tage einfach brauche.
Diesen Tipp hättest du mir wirklich geben können?
Um wieder anzukommen. Und um dann halt auch diese Tausenden von E-Mails aufzuarbeiten. Also ich bin jetzt schon seit 1,5 Wochen wieder da und ich bin immer noch dabei. Und ich war nur 1 Woche weg. Also das ist furchtbar.
Ich habe 2 Fragen. Erstens, packt ihr eure Koffer gleich aus, wenn ihr nach Hause kommt? Oder wie lange stehen die noch? Und zweitens, Nina, du hast neulich... Ich glaube, zum ersten Mal in deinem Leben erlebt, dass dich jemand mit Schild nach einer langen Reise am Flughafen abgeholt hat.
Ja, wie ist das mit dem Koffer, Mariana?
Ich hasse Koffer auspacken. Ich hasse Koffer einpacken, ich hasse Koffer auspacken. Aber Johannes prügelt mich dazu. Also mein Freund, mit dem ich zusammen wohne. Also ich würde eigentlich den Koffer gnadenlos mindestens eine Woche noch stehen lassen. Weil ich sage, okay, es ist jetzt erstmal vorbei, du bist zu Hause, komm an. Ich finde, es hat so einen Stressfaktor, das sofort alles zu machen.
Mein Koffer steht tatsächlich auch noch da.
Aber ich muss es machen, weil er ist wirklich innerhalb, er kommt an. Das Erste, was er macht, reißt diesen Koffer aus, sortiert die Wäsche und möchte eine Waschmaschine anstellen. Ich denke so, oh, können wir das erstmal bitte, wir sind doch gerade erst angekommen.
Ich nach dem im Bett liegen.
Nee, ich mach das sofort. Koffer auf, Waschmaschine an. Weil dann weiß ich, dann ist es weg und dann steht es nicht rum. Und dann
das ist
dann,
der Punkt. Dann, und ich habe das Gefühl, es ist weg und abgeschlossen und ich habe es dann so schnell abgehakt. Und ich habe es gerne, da steht er noch und ich weiß, ach ja, du bist ja gerade erst zurückgekommen. Und ich weiß nicht,
da kommen auch so anstrengende Sachen wie Wäsche aufhängen.
Ja, fürchterlich.
Das kann ich dann an dem Tag, wenn ich dann zurückkomme, auch nicht mehr machen.
Nee, das war auch so Therapie vom Jetlag und nicht schlafen gehen. Okay, ich wasche erstmal, dann hänge ich die Wäsche auf, dann mache ich das und das, dann mache ich das und das, weil ich muss mich jetzt beschäftigen, weil ein einziger Wunsch ist Schlaf.
Ich gehe erstmal, also Zuhausegefühl hängt auch viel mit meiner Badewanne zusammen, weil das auf Reisen meistens nicht gibt und weil mir das dann sehr fehlt und das ist dann so nach der Pizza die zweite Amtshandlung.
Diese Badewanne spielt eine große Rolle in deinem Leben.
Ja, das ist. Ich könnte auch nie in eine Wohnung ziehen, wo es keine Badewanne gibt.
Badewanne ist zu Hause?
Ja, ich habe mir jetzt ein Möbelstück gekauft, damit ich neben der Badewanne meinen Laptop darauf abstellen kann, damit ich in der Badewanne Serie gucken kann. Das ist so meine Höhle.
Es gibt so Handyhöhlen oder Laptop-Auflegedinger, wenn man den Laptop im Bad hat, damit die kondensierte Luft, also das Wasser, was kondensiert, da nicht reingeht.
Ich habe halt immer so eine Auflage auf der Tastatur, so eine Gummiauflage. Aber ja, ist natürlich ein Punkt, ne? Was war deine andere Frage? Ach, wie das ist vom Flughafen?
Nee, ich erinnere mich an den Moment, in dem ich deine Nachricht bekam und stand: Oh mein Gott! Ich wurde heute zum ersten Mal mit einem Shade am Flughafen abgeholt. Und dann halt nicht in einer anderen Stadt, wo man fremd ist und nicht weiß, wie man begegnet, sondern zu Hause.
Ja, also es passiert natürlich oft, dass wenn man auf Reisen ist, dass man dann am Flughafen abgeholt wird von irgendwie einem Guide oder einem Veranstalter oder einem Taxifahrer oder so mit einem Schild. Aber zu Hause ist mir das tatsächlich noch nie passiert, weil es ja auch in Berlin totaler Quatsch ist, weil man mit der U-Bahn oder mit dem Taxi viel schneller zu Hause ist, als die Person, die dann über drei Stadtteile hinweg einen dann abholt und wieder nach Hause fahren muss. Das lohnt sich, also ist die Person dann zwei Stunden unterwegs. Das lohnt sich einfach nicht. Aber als ich aus Amerika wiedergekommen bin, hatte ich einen sehr anstrengenden, langen Flug und über Nacht und dann noch umsteigen und so. Und dann kam ich in Berlin an und ich hatte das schon so ein bisschen im Gefühl. Aber das ist ja eigentlich so ein Gefühl, was man immer hat. Mhm. Weil man immer denkt so, boah, wäre das geil. Das
ist eher eine Hoffnung.
Ja. Aber ich habe irgendwie, war das Gefühl so ein bisschen so, diesmal könnte es wirklich sein. Und dann stand die Angelika da, meine auch Bloggerfreundin, und hatte ein Schild gemalt und hatte einen Kaffee in der Hand morgens um 10. Und ich habe natürlich erstmal angefangen zu heulen, weil ich mich so gefreut habe. Ja, sie hatte extra einen Drive.
Würde ich auch.
Die hatte sich extra einen Drive Now genommen und so, um mich vom Flughafen abzuholen. Und das war ganz, ganz süß. Und sie hat mich dann auch nicht, also oft ist es ja dann auch so, dass dann man direkt dann irgendwie einen Kaffee trinken geht und was macht und so, sondern sie hat mich dann zu Hause abgesetzt und mich dann zwei Tage in Ruhe gelassen. Und das war total schön. Also es
Wahnsinn.
Ist auch was, wo ich weiß, das wird jetzt in dieser Zeit nicht mehr, also es wird jetzt nicht zur Regel werden. Das ist was
Besonderes. Naja, jetzt wissen wir ja Bescheid.
Ja, aber wie ich ja schon gesagt habe, es ist Quatsch. Aber das hat es natürlich irgendwie einfach noch ein bisschen besonderer gemacht auch.
Ja.
Weil man weiß, es ist so ein Once-Ding irgendwie. Ja. Bist du schon mal vom Flughafen abgeholt worden?
Von Freund, ja, häufiger. Auch von Freunden mal, wenn ich irgendwie länger im Ausland war oder sowas und ich kam zurück. Als ich aus dem Ausland, aus Indien oder sowas, da kam dann auch mein bester Freund dazu. Mhm. Und war halt am Flughafen gestanden. Ich mag das total gern.
Also klar, früher, irgendwie so die Eltern.
Ja, gut, ganz früh, aber ich meine jetzt auch so, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder sowas. Doch, das, doch. Mhm. Aber nicht mit Schild.
Doch, also es war
sogar nicht mit Kaffee.
Es stand Maracuja drauf, sogar in Maracuja-Farben, sehr süß gemalt. Und auf der Rückseite gab es ein Scheiße, es passt doch nicht drauf, ich muss die andere Seite nochmal malen. Das war ganz, ganz süß.
Das kann man aber, glaube ich, auch nur mit manchen Leuten. Mir geht es so, dass wenn ich, also es ist jetzt keine Reise, aber wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich auch froh, wenn da Leute sind, die ich ganz, ganz gut kenne oder niemand.
Mhm.
Das kann man nicht mit allen, oder? Also ich bin manchmal nach Reisen auch froh, wenn ich nichts erklären muss.
Also es war auch für mich, so sehr ich das WG-Leben geliebt habe, für mich eine Schwierigkeit in dem Nachhausekommen, dass natürlich dann auch die Mitbewohner wissen wollen, wie war es, was hat man gemacht. Und das, so weit bin ich dann immer noch gar nicht. Also ich muss das dann erstmal für mich selber verarbeiten, weil man auf den Reisen da keine Zeit zu hat. Und dann will ich auch nicht jetzt irgendwie sofort mit irgendwem reden. Aber das haben meine Mitbewohner mal relativ schnell geschnallt.
Gibt es eine Lieblingszeit, zu der ihr nach Hause kommt?
Also abends, wenn es schon dunkel ist? Oder
ja, doch oder abends, weil da muss man dann nicht mehr viel machen. Man kann sich einfach ohne schlechtes Gewissen direkt ins Bett legen. Mhm. Weil ich bin auch jemand, ich vermisse mein Bett, wenn ich weg bin. Meine Matratze und meine Decke sind die geilsten überhaupt. Das gibt's auch nirgendwo sonst.
Ja. Ich kenne das.
Und deswegen ist so, wenn ich morgens nach Hause komme, dann ist halt so, oh shit, jetzt kannst du eigentlich noch den ganzen Tag arbeiten und so weiter. Und abends ist genial. Also sind alles so schön ruhig auf der Straße, so tendenziell. Man hat
also ich komme lieber mittags wieder,
weil ich, auch.
Weil ich nämlich dann noch Zeit habe, nichts zu tun.
Ja. Sonst muss man nämlich gleich ins Bett gehen. Ja, das kenne ich auch. Ich mag auch lieber, wenn ich noch Zeit habe und die Wahl zwischen, ich kann rausgehen, ich muss aber nicht. Mhm. Und was bei mir dazu gehört, ist, dass ich vorm Wegfahren meistens, wenn ich nicht total verdüst bin, mein Bett frisch beziehe. Und wenn ich wiederkomme, finde ich mich selbst wirklich ziemlich gut.
Ich bestelle mal gerne die Putzfrau kurz vorm Wegfahren, damit man in eine richtig saubere Wohnung zukommt, weil das ist super geil. Das ist
vorher
so viel schöner.
Vorher Bett frisch beziehen und wenn es irgendwie geht, entweder jemanden den Kühlschrank voll machen lassen oder irgendwas, wo man weiß, ich muss nicht raus, aber ich habe da noch was ich essen kann.
Ja, man kann so Dinge kaufen, die sich natürlich dann halten oder so, aber ich verlasse die Wohnung beim absoluten Chaos, also dass ich noch den Müll runterbringe und die Blumen gieße, ist auch alles. Manchmal vergesse ich auch, das Fenster zu machen. Das sind alles Dinge, die lernt man dann auf dem harten Weg, wenn man mal vergessen hat, den Müll runterzubringen oder die Blumen zu gießen. Deswegen, also ja, ich verziehe mich dann immer gleich in irgendeine Ecke, die ordentlich ist, mit der ich mit dem Chaos nichts zu tun haben muss. Aber für mich ist auch mein Zuhause, das ist immer chaotisch und es wäre, also ich könnte nicht in so einer leeren, glatten, sauberen, aufgeräumten Wohnung sein. Irgendwie. Das muss immer so wohnlich sein.
Ja. Wir haben eine Leserfrage bekommen, beziehungsweise eine Leserfrage, ich bin noch ein bisschen eher richtig, eine Hörerfrage von Antje.
Jetzt habe ich Siri angemacht.
Na Siri, was willst du wissen?
Siri, wo bist du zu Hause?
Genau, die Antje, die ist @bunz auf Twitter und die hat uns heute getwittert, eine Frage. Welche Gerüche und oder Geräusche lösen bei euch unmittelbar ein Oh-ich-bin-zu-Hause-Gefühl aus?
Ich weiß noch, was das bei mir als Kind war. Und zwar weiß ich, dass ich auch schon als Kind, wenn wir nach Hause gekommen sind von so großen Urlauben, da habe ich natürlich nicht meine Sachen ausgepackt, aber ich bin sofort ins Bett gegangen und habe mich einfach nur eingeschnuffelt. Und dann habe ich eine Schüssel Cornflakes im Bett gegessen. Das war mein Ritual. Und ich weiß noch, wie dieser Geschmack von Cornflakes mit Zucker und Milch mein totales, okay, jetzt bin ich wieder da. Bei Cornflakes hatten wir irgendwie immer so Geschmacksgeruch, diese süße Milch zu Hause war. Mhm. Immer nach dem Ankommen, Comic, Cornflakes mit Milch, Bett.
Und bei euch, Julia?
Ich habe das nicht mit zu Hause, aber mit Heimat und das ist Harz. Mhm. So, das ist für mich, löst für mich immer ein komplettes Gefühl von Heimat. Aber so zu Hause, Geruch oder Geräusch, hatte ich vielleicht noch nicht.
Weiß ich nicht, das ist ja ein Geräusch so in Berlin dann auch eher Straßenkrach.
Oder absolute Ruhe.
Die Nachbargeräusche, aber das ist irgendwie kein wohliges Zuhausegefühl.
So, nein, nicht du.
Ich weiß, dass ich zu Hause bin.
Ich nicht vermisse.
Ich weiß, dass ich zu Hause bin, wenn meine Wohnung nicht mehr nach neu eingezogen riecht. Mhm. Nach ausgepackten Möbeln aus Kartons oder Farbe oder so. Und dann hat das ja so einen eigenen Geruch. Und das, den erkenne ich schon wieder. Und das braucht aber, glaube ich, auch eine Zeit, bis man in der Wohnung diesen, bis man also sein eigenes Geruchslevel irgendwie hat. Ich meine, es klingt so ein bisschen ähnlich, aber es klingt ja, also ich habe jetzt vor kurzem meinen Schrank gekauft und der wurde von IKEA. Und selbst der hat plötzlich, wenn ich nach Hause kam, gemacht, dass alles anders riecht, weil es so nach Karton und frischem irgendwas, also ich das ist bei mir nicht verschrieben würde, aber
ich habe auch tatsächlich geworden. Das Gefühl, dass es bei mir immer anders riecht, wenn ich nach Hause komme.
Bei mir nicht.
Ich habe das mit Gerüchen auch eher so mit Orten, mit denen ich irgendwie viel verbinde, also wo ich mal zu Hause war oder so. wenn ich in Barcelona aus dem Flieger steige, könnte ich jedes Mal heulen, weil ich den, der Geruch mich dann so, oder steigt man ja dann auch über so eine Treppe aus und nicht über so einen Finger. Und das ist dann sofort, oh, ich bin zu Hause, auch wenn das nicht mehr mein Zuhause ist. Und auch der Geruch in der U-Bahn in Barcelona ist so, hat so einen ganz bestimmten Geruch. Und das ist für mich so, das erinnert mich halt an diese Zeit, die ich da verbracht habe.
U8-Geruch ist für mich nicht zu Hause.
Dasselbe habe ich auch mit Mallorca, da riecht es auch ganz anders irgendwie, wenn man da ankommt.
Ja, aber das verstehe ich, das ist bei mir auch so. Ich habe das umgekehrt, also mit Orten, wo ich gerne hinfahre, wo ich mich an Gerüche erinnern kann. Eben so Griechenland oder so, wenn ich da aussteige, ich weiß sofort, wo ich bin. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, du könntest mir eigentlich die Augen verbinden und ich würde wetten, ich wüsste, wo ich bin, nur anhand des Geruches. Ich könnte aber keinen einzigen Geruch in Deutschland spezifizieren und sagen, das ist jetzt irgendwie zu Hause oder sowas.
Aber Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht?
Ich weiß nicht, ich habe einfach kein Gefühl, dass Deutschland nach irgendwas riecht. Nein, das ist so zum Beispiel in Indien, da steigt man aus und es stinkt eigentlich kategorisch. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist super heiß, es hat so einen leicht verdorbenen Geruch irgendwie durch verdorbenes Wasser oder sowas und ich stehe total drauf. Ich steige da aus und denke so, yes, ich bin in Indien. Es riecht einfach genauso. Ich kann keinen einzigen Geruch hier so benennen. Vielleicht, weil es einfach zu sauber ist und es keine, weil es Stadt ist. Ich weiß nicht.
Ich könnte es auch nicht hier. Also klar denke ich an der Ostsee, oh, es riecht ja nach Ostsee. Es erinnert mich an irgendwas, aber es ist nicht so stark, dass ich das jetzt wieder hoch, also hervorrufen könnte aus der Erinnerung.
Wie ist denn das bei dir mit Griechenland? Das ist ja im Prinzip so schon deine Heimat, aber du hast da ja nie gewohnt, oder?
Ja, also ich habe zweimal, wenn du so willst, länger da. Nee, dreimal. Also insgesamt war ich ein Jahr lang quasi da während des Studiums. Also ich habe mal Stipendium bekommen, war für 3 Monate in Athen, dann habe ich Erasmus für ein halbes Jahr gemacht und dann war ich nochmal irgendwie, habe da gearbeitet für 3 Monate. Also das heißt schon, es ist so eine Art zweite Heimat, ja. Also ich kann aber nie sagen, was überwiegt. Es ist wirklich so ein 50-50. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin aber zweisprachig aufgewachsen durch meine Mutter und für mich war das Griechische immer total präsent. Wir sind auch regelmäßig hingefahren, um die Familie zu besuchen. Die ist auch nie zu uns gekommen, weil es zu weit war. Und ich verbinde da schon so ein Heimatgefühl mit, ja.
Gibt's da Dinge aus Griechenland, die oder so Rituale oder Traditionen oder irgendwas, was du in Deutschland machst?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil für mich ist teilweise ist das ja normal dann. Das heißt, ich muss mir das immer von außen sagen lassen, was machst du denn da oder sowas. Ja, könnte ich jetzt sofort nichts benennen. Es gab früher Begriffe, also weil ich zweisprachig war, dass ich Wörter gesagt habe, die für mich normal waren und andere Kinder haben mich nicht verstanden. Und ich habe immer nicht gedacht, was ist denn das Problem bei dem Wort? Es gibt zum Beispiel ein Wort, ich kann es bis heute nicht auf Deutsch sagen. Schüsselchen würde man wahrscheinlich sagen. Ich finde dieses Wort total abwegig und das heißt auf Griechisch Bolaki. Das ist für mich der Begriff dafür. Es gibt eigentlich kein anderes Wort, aber man würde wohl Schüsselchen auf Deutsch sagen. Sagt ihr das?
Nee,
ne? Mm-mm. Was sagt ihr zu einer kleinen Schüssel?
Kleine Schüssel.
Schale.
Schale?
Schälchen.
Schälchen.
Ein Schälchen.
Aber ein Schälchen finde ich sehr klein. Also das da, dieses Orangene.
Da sind Erdbeeren drin.
Es ist eine... Das ist so eine Müsli-Schale.
Ja.
Aber deswegen ist es ja auch eine Schale.
Schale.
Schale. Okay.
Also. Schüssel ist größer, Schale ist kleiner.
Ja.
Und du hast ja auch was ganz Spannendes gemacht. Du bist ja sehr oft nach Griechenland geflogen hin und her und hast dir dann irgendwann gedacht, okay, ich habe diese ganzen Länder mal aus der Luft gesehen, ich will die auch mal von Näherem betrachten und bist mit dem Zug von Deutschland aus nach Griechenland geflogen.
Genau, eben weil ich da so oft rüber geflogen bin und weil diese Strecke Deutschland-Griechenland, da liegt ja so viel dazwischen, das Ganze, was man als Balkan kennt. Und damals konnte man ja auch gar nicht rüber durchfahren wegen des Krieges, der Mitte, Anfang 90er bis Mitte 90er, je nach Gebiet ja recht lange ging. Und ich habe mir dann jetzt mal gedacht, hey, also du willst dir das mal anschauen, was ist denn dazwischen? Zum einen, wie sieht das aus, wie sind die Menschen dort, wann beginnen eigentlich die Übergänge fließender zu werden? Ne? Also weil es ist so von Deutschland nach Griechenland, das ist ein herber Bruch einfach, wenn man das macht. Und die andere Motivation war, Deutschland interessiert sich südlich davon nun herzlich wenig, aber Griechenland, für Griechenland ist das immer ein Thema. Da ist es immer so, oh Gott, der Balkan, also ach, der ist unterentwickelt und ich weiß nicht was und das ist alles gefährlich dort. Und ich habe gedacht so, was haben die denn bloß damit, so dass da so viele Vorurteile herrschen? Und das war der Antrieb da dann.
Die gibt's ja in Deutschland eigentlich auch, ne?
Also ja, aber die sind nicht so präsent. Also wir haben es eher dann mit den Gastarbeitern, die dann irgendwie, was weiß ich, eher aus Griechenland, Türkei, Polen kamen oder sowas. Und für die Griechen sind die Gastarbeiter vom Balkan gekommen. Das heißt vor allem Albanien und Bulgarien. Das sind dann...
Und hat das dich irgendwie hat das was in deiner Verbundenheit zu Griechenland geändert? Also hat sich das näher gebracht oder
bist du sanfter ins Zuhause geglitten?
Auf jeden Fall sanfter, ja. Ich habe dann in Albanien zum Beispiel schon gemerkt, das ist so wahnsinnig, unterscheidet sich das gar nicht. Und außerdem ich konnte mich auf einmal auf Griechisch verständigen in Albanien. Mhm. Was natürlich einen immensen Unterschied macht, wenn man sich auf einer Sprache, die man sehr gut spricht, verständigen kann. Ne? Weil die Albaner sprachen kein Englisch logischer oder nicht besonders gut. Und dann war das einfach so, wow, geil, ich kann mich hier richtig verständigen. Also ich habe dann, weiß ich nicht, irgendwie mit einem Bürgermeister oder sowas Uso oder selbstgebrannten Schnaps in irgendeinem Bergdorf getrunken, weil wir auf Griechisch sprachen, weil er Gastarbeiter auf Kreta war irgendwie für 10 Jahre mal. Das war natürlich dann schon ein ganz anderes Gefühl und hat mich das näher gebracht. Naja, ich würde vielleicht sogar sagen nein, weil ich dadurch realisiert habe, dass natürlich das alles nur Vorurteile sind, die einfach so sehr allerdings so eingebürgert werden.
Zum Beispiel?
Also so ein Beispiel? Naja, zum Beispiel, Albaner sind alle kriminell.
Okay.
Das ist, also, du fährst da rein und es ist ganz klar, dass sie dich von oben bis unten definitiv abzocken wollen und dein Auto ist weg, alles ist weg, wenn du dieses Land betrittst. Also es kann sogar passieren, dass dir das Grenzbeamte von Griechenland nach Albanien sagen. Es ist wirklich kein Scheiß. Es ist wirklich so extrem mit den Albanern in Griechenland. Und es finde ich so schade festzustellen, dass das halt auf meiner anderen Heimatseite dann auch einfach völlig normal ist, dass man unbegründete Vorurteile hat, dass ich eher sagen würde, das ist das ein bisschen entfernt hat, also so ein bisschen runtergeholt hat. Von diesem, okay, ach, Griechenland eigentlich, ja, so, weil es so ein bisschen das perfekte Traumding war, immer so, man ist hingefahren, das Wetter war so gut, weil wir sind natürlich immer im Sommer hingefahren, dann haben sich alle Verwandten tierisch gefreut, einen überschüttet mit Liebe und Geschenken und sonst was, dass es immer so einen sehr gehobenen Status hatte.
Wie ist das für dich, dass Griechenland gerade so ein Thema medial ist und wie hier in Deutschland drüber gesprochen wird? Ist das komisch?
Ja, das ist ganz schrecklich. Politisch will ich mich da gar nicht
musst du nicht.
Aber es fühlt sich ganz schrecklich an. Also weil ich das Gefühl habe, dass da mit einer Welle aus Vorurteilen bloß drüber gesprochen wird, ohne ansatzweise dann auch mal ein bisschen die Menschen dahinter zu sehen, die jetzt auf der anderen Seite damit leben müssen. Also es wird immer dieses Geld und ach ja, die wollen nicht und stellen sich quer und sonst was. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und diese Vorurteile mit der Grieche arbeitet nicht, was man immer so als Witz daher sagt, ne? Und was dann immer heißt, so, ach ja, deswegen mag man ja die mediterrane Mentalität, weil es so entspannt so geht. Und das jetzt umzukehren und zu sagen, ja, deshalb geht es euch so schlecht, weil ihr arbeitet ja tatsächlich nicht, ihr faulen Säule, das finde ich schon richtig hart.
Entfernt sich das von hier?
Ja, politisch tut es das auf jeden Fall.
Ich finde es total auch verrückt, weil ich gerade mit einer Freundin noch einen kurzen Urlaub plane und dann hatten wir uns so ein bisschen auf Griechenland geeinigt und dann hatten wir das bei einem Treffen von Freunden gesagt, ach ja, wir gucken gerade und wir wollen nach Griechenland und dann haben sie uns total erstaunt angeguckt und gesagt, aber Griechenland, die hassen euch doch da. Da kann man doch jetzt gerade nicht hinreisen. Da denkst du, okay. Wow.
Als wenn es nicht eh schon so wäre, als dass die Deutschen überall gehasst würden.
Ja, was natürlich völlig abwegig ist.
Ja.
Ne?
Also ich meine, das ist andersrum, ne?
Das ist eben andersrum. Das ist so, okay, das heißt, man nimmt auf deutscher Seite zwar wahr, dass man gerade unglaublich völlig über den Strang geht, ne, mit dem Ganzen, ne? Aber und weiß, dass es negativ ankommt auf der anderen Seite, aber warum tut man das dann? Und man kann dann ja auch hinfahren und einfach schauen, wie ist es eigentlich tatsächlich? Also
ja, für mich ist das irgendwie gerade so krass, ich kriege das zum ersten Mal so mit, dass so eine politische Situation so auf beiden Seiten so krass ankommt auch. Also dass in Deutschland von Griechenland mitbekommt, wie die Griechen auf das, was Deutschland macht, reagieren und umgekehrt. Was natürlich durchs Internet und so weiter irgendwie ist und durch irgendwie Jan Böhmermanns die
mediale Zuspitzung machen.
Genau.
Ich arbeite in den Medien, mediale Zuspitzung.
Für mich, also ich kriege das zum ersten Mal so bewusst so mit, dass alle Leute voneinander genau wissen, was da los ist. So, ne?
Aber hast du das, also deswegen frage ich, hast du das Gefühl, dass und das ist, ich bin da so ein bisschen gestört, weil ich halt in den Medien arbeite und bei einem Magazin. Und ich habe immer das Gefühl, natürlich sucht sich jeder Berichterstatter oder die meisten suchen sich immer den Aufreger.
Ja.
Den brauchst du halt, um einen Beitrag zu machen. Du brauchst immer die schlimme Situation oder den dramatisch provozierenden Beitrag oder ausspricht.
Ja.
So. Also, klar, das suchen sich man beide. Redet nicht mit anderen, weil das guckt sich ja keiner an.
So. Ja klar, wenn du sagst, auch eigentlich alles voll gut, man klärt das demnächst oder sowas, interessiert es natürlich einfach keinen. Ne? Das ist immer so eine gewisse Sensationsgeilheit, die immer da ist von beiden Seiten. Und ja, das ist ein bisschen schade, aber so funktionieren Medien halt. Mhm.
Wie ist das denn? Also es gibt ja im Prinzip einen Unterschied zwischen Wurzeln, Heimat und Zuhause. Wie definiert sich das denn bei euch?
Ich habe keinen Unterschied da.
Du bist ja Berlinerin.
Das ist wirklich, das separiert einen schon von den meisten anderen Leuten, die hier in Berlin wohnen. Mhm. Weil alle immer einen Ort haben, an dem sie zum Beispiel, wir hatten das in der Weihnachtsfolge schon besprochen, an dem sie zum Beispiel zu Weihnachten zurückfahren. Mhm. Oder weil alle ihre Familien nicht hier haben in der Stadt. Oder weil alle zwei getrennte Freundeskreise haben, nämlich den aus der Schule und den dann so von jetzt. Und bei mir nicht.
Wie ist es für dich, Julia? Also ist zum Beispiel Wurzeln dasselbe wie Heimat bei dir?
Das finde ich schwierig, weil also Wurzeln sind für mich, wie ich aufgewachsen bin, meine Erfahrungen und meine Kindheit, das sind ja die Wurzeln. Das ist ja das, was passiert ist und was direkt die Menschen oder halt meine Familie mir mitgegeben hat, das sind Wurzeln. Und das hat nichts mit einem Ort zu tun, sondern mit all den
Dingen,
den Dingen und den Menschen, die um mich herum mich so beeinflusst haben. Und Heimat ist für mich ein Ort und ein Zuhause ist für mich jetzt Berlin. Und also das ist es ja auch so, das ist egal.
Aber wenn du zum Beispiel zu deiner Familie fährst, sagst du dann, ich fahre nach Hause?
Nee, ich fahre in die Heimat.
Ja.
Ich sage immer, ich bin in der Heimat. Also das ist immer so Heimat.
Aber ist das vielleicht auch so ein regionales Sprachgebrauch-Ding? Also so, wo ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da sagt man eigentlich überhaupt nicht Heimat. Also das ist nicht so ein geläufiger Begriff. Also ich würde das zum Beispiel nicht sagen, ich fahre in die Heimat.
Ich benutze das Wort auch nie.
Ich auch nicht, nie. Ich glaube nicht, dass es schon wahrscheinlich eher in der Sprache auch mit auftritt. Also Heimat gibt es, aber
für mich
ist es halt auch immer so eine Sprachsache bei mir. Also es ist halt wirklich ein man fühlt sich hier einfach auch, also oder ich fühle mich hier teilweise einfach auch nicht als schon ein bisschen als Ausländer. Also nicht ganz, aber so ein bisschen. Also es ist schon.
Man ist aber, das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass man nicht sagen darf, man ist Berliner, wenn man nur in Berlin wohnt und nicht aus Berlin ist.
Aber das darf man nirgendwo.
Ich finde, man.
Ja, ich habe ja auch schon auch durch wie ich spreche, schon einfach immer viel, unglaublich viele Diskussionen, woher ich komme. Also und es ist ja auch nicht so, dass ich dann aus Schwabe bin oder dass es so ganz klar ist, dass ich aus Süddeutschland komme. So, das ist einfach immer ganz viel sehr osteuropäisch.
Wirklich?
Ja, ganz viel auch das. Also die 50% von den Menschen, wenn es darum geht, woher ich komme, und das ist sehr, sehr oft der Fall, aber vielleicht auch, weil ich hinter einem Dresden stehe.
Woher kommst du? Du machst Alkohol.
Nein, aber einfach so ein typisches Smalltalk, deutsches Smalltalk-Thema. Betonung auf Deutsch.
Ja. Schon, ne?
Dass Leute fragen, woher man kommt. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen nachzufragen, warum und was sie denn denken. Moment.
Hier muss irgendeine Maschine zudrehen. Stöpsel.
Und halt dann wirklich sehr entweder osteuropäisch, dann Englisch oder Spanisch. Also, und dann kommt natürlich auch wieder Österreich oder Schweiz, aber es ist wirklich zu 50% assoziieren die Menschen mit mir wirklich nicht Deutschen. Und dann, wenn es Schwaben sind oder wenn es Menschen sind, die mit Schwaben zu tun haben oder viel und die es dann wirklich raushören, dass ich daher komme, dann
ist das Schwäbische für dich auch so ein Heimatsding? Sprichst du Schwäbisch, wenn du dort bist?
Mit meinen Großeltern ja, weil die haben ein Problem mit dem Hochdeutsch, also das einfach so zu verstehen. Die finden das dann befremdlich, wenn ich mit denen so spreche, wie ich jetzt spreche. Deswegen ist es ganz klar ja. Das war aber auch so eine Entwicklung von Nein, ich gehe nach Hause und ich werde immer nur so, ich versuche jetzt mein Hochdeutsch immer so zu sprechen und es immer so beizubehalten und nie in meinen Dialekt zurückzufallen, um ihn mir endlich abzugewöhnen, weil man mir das ja immer sozusagen suggeriert hat und belächelt hat, dass ich das nicht kann. Also man muss ja auch sagen, ich kam nach Berlin und konnte kein Hochdeutsch. Also ich habe es hier wirklich gelernt, weil es halt einfach, ich komme aus einem kleinen Dorf, einfach der Dialekt sehr präsent war. Also in der Schule, egal wo, ich hatte niemanden um mich herum, der Hochdeutsch gesprochen hat. Klar, es lief im Fernsehen und im Radio, aber ansonsten war es eben...
Es gibt ein schönes schwäbisches Wort, was ich gerne mag, und es ist wunderwitzig.
Wunderwitzig?
Das hat die Yvonne mir beigebracht und ich glaube, da gibt es nicht so eine richtige hochdeutsche Übersetzung für... Das kannst du jetzt auch
aber das ist eine sehr lokale, also ich kenne das auch nicht, das Wort. Ja, okay. Also es ist ja auch immer, es sind so unglaublich viele lokale Gegebenheiten und Unterschiede dann noch im Schwäbisch, Badisch oder Bayerischen, das ist ja auch so.
Er hat Sprache total viel mit Heimat zu tun. Ja. Also grundsätzlich es gibt für mich so eine Steigerung, also es gibt nur eine Wurzel und es gibt mehrere heimatsverbundene Orte und ganz viele Zuhauses.
Mhm.
Und Heimat ist für mich zum Beispiel der Niederrhein, wo ich herkomme, aber auch das Ruhrgebiet, wo ich lange gewohnt habe. Und es ist auch nicht so weit vom Niederrhein, also die Mentalität ist sehr gleich. Aber auch Köln, wo ich mal gewohnt habe. Und sobald ich in Berlin Leute treffe, die aus der Region kommen, verfallen wir sofort in so ein, die Wiener würden sagen, Schmäh. Also in so ein Sprachdings, das ich sonst nicht habe. Und das merke ich auch gar nicht. Und da steigere ich mich dann auch sehr rein, weil ich dann... Ich mag auch die Person dann immer direkt sofort, weil sie genauso redet wie ich. Weil ich habe eine Freundin, die auch immer mich mit irgendwelchen Kölnern oder Pottlern verkuppeln will, weil sie immer sagt, der ist genauso wie du. Dabei redet er halt nur so wie ich. Und ich glaube, dass, also für mich hat das sehr viel mit Heimat zu tun, mit Leuten so auf dieser Sprachebene zu kommunizieren. Das ist für mich immer direkt so ein Verbundenheitsgefühl.
Ja, es ist halt genau das, was du jetzt sagst, so Sprache und Sein ist halt dann einfach auch nochmal so eine andere Art, weil ich mich selbst von meiner Art und meinem Wesen überhaupt nicht in diese schwäbischen Vorurteile oder auch so, wie es einfach ist, überhaupt nicht sehe. Also das ist, deswegen kann ich da auch nicht leben. Also deswegen lebe ich auch hier, weil ich einfach eine andere Art Mensch bin, der nicht in diese Schienen rein will. Aber das sind sozusagen, und deswegen habe ich die, und das sind meine Wurzeln, weil meine Eltern eben auch nicht so sind. Und weil ich einfach da anders geprägt wurde und in einem anderen Kontext aufgewachsen bin, aber in dieser Sprache, die halt die Heimat mit sich bringt. Und deswegen fahre ich auch in die Heimat.
Wie ist das für dich, Mariana? Weil du hast ja in Hamburg, München, Berlin.
Ist ein bisschen ähnlich, aber bei mir ist so, die Wurzeln sind definitiv deutsch-griechisch. Das ist so, und Heimat ist Hamburg. Das ist eigentlich schon das, was ich tatsächlich sehr ausschließlich als Heimat betrachte.
Mhm. Und dann geht es zu Hause, habe ich ganz viele. Also wie ihr auch gesagt habt, Orte, an denen man gelebt hat, wo man sich wohlgefühlt hat. Ich sage aber auch nie, ich fahre in die Heimat. Ich sage immer, wenn ich nach Hamburg fahre, obwohl nur noch meine Schwester dort lebt. Also meine Mutter lebt zum Beispiel wieder in Griechenland. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel Familie und viele Freunde nicht mehr. Ich fahre aber nach Hause, wenn ich Hamburg sage. Mhm. Ich fahre nach Hause. Ich fahre auch genauso nach Hause, wenn ich nach Berlin fahre. Und es fällt mir derzeit noch, der Umzug von München nach Berlin ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich sage immer noch zu Hause für München.
Mhm. Ja, das ist, es gibt so multiple Zuhauses einfach.
Für mich kommt das auch immer auf die Richtung an. Also für mich ist es so, wenn ich zu meiner Familie fahre, dann ist es nach Hause fahren. Und wenn ich von der Reise nach Berlin wiederkomme, ist es auch nach Hause kommen. Aber wenn ich zum Beispiel von meiner Familie nach Berlin fahre, dann sage ich, ich fahre nach Berlin.
Ach ja. Ja, guck mal, ich würde zum Beispiel jetzt aber nie sagen, wenn ich zu meiner Mutter nach Athen fahre, ich fahre nach Hause. Das würde ich nicht sagen. Mhm. Ich fahre nach Athen.
Weil es neuer ist.
Ja, also vielleicht, weil es nicht so die... Ja.
Mhm.
Also nee, nach Hause ist eigentlich immer ein Ort, wo ich sehr permanent gelebt habe.
Haben wir noch mehr Fragen? Unsere Drinks sind auch schon fast...
Was ich verrückt fand in Portland, da hatte ich so dieses, ich möchte, dass das ein Zuhause ist, weil es einfach so wunderschön ist da. Und man natürlich dann abends im Motel so, okay, wie bekomme ich denn hier einen Job? wie viel verdiene ich denn? Was, wie bekommt man denn eine Wohnung? Oh, wo kann man sich zur Green Card Lottery anmelden? Aber dann in diesem ganzen, ich möchte da leben, ist, was dann aufkam, war ein Blog oder eine Initiative, die heißt Don't Move to Portland, die halt in jedem sozialen Kanal sozusagen ein Profil und einen Account haben, die dann auch unsere ganzen Instagram-Bilder geliked hat, also diese Frau. Mhm. Und es halt wirklich darum geht, zu sagen, so, zieht nicht hierher. Und das auch, also sie hat behauptet, es ist ironisch, weil wir dann auch mit ihr einen kurzen Chat hatten, weil wir uns ein bisschen aufgeregt hatten, weil sie halt da so sehr präsent war und einfach so
sehr präsent ausgrenzend.
Ja, also erzählt es nicht den Leuten, dass ihr hier seid und ihr könnt auch kurz da sein, aber bitte haut einfach so schnell wie möglich wieder ab und einfach wirklich so auch so ein, okay, es ist doch einfach, also wie kann man so engstirnig sein und einen nicht sozusagen in seinem Zuhause willkommen heißen, mhm, und sagen einfach so, bitte haut alle ab. Wir hatten dann mit einer Barfrau viel diskutiert und dann sagte sie eben auch, dass das wie in Berlin gerade das Problem ist, alles wird teurer, Kalifornien kauft sagen, Portland auf.
Ist ja auch so ein bisschen so eine Idee, die prädestiniert ist für Berlin. Ne? So
ja,
es gibt diese Ausgrenzung ganz extrem in Berlin und ich habe das Gefühl, es wird jetzt gerade wieder ein bisschen besser. Aber es gab dieses Movement so vor 3 Jahren ganz schön krass, also gegen Schwaben und gegen alle möglichen Leute, die hergezogen sind. Und ich hatte immer das beobachtet, aber auch vom Gefühl her schon gewusst, dass Original-Berliner kein Problem damit haben, dass hier Leute herziehen, weil die kennen das nicht anders. Und Leute, die hier aufgewachsen sind, die regen sich über andere Sachen auf, aber nicht darüber. Also die meckern morgens beim Bäcker, aber nicht darüber. Also klar, das mit den Mieten ist ein Problem, aber ich glaube, dass dieses zieht nicht hierher der falsche Ansatz ist, sondern da muss man auf irgendwie einer anderen Ebene ansetzen, zu kritisieren.
Es war ja auch lange so, dass kommt nach Berlin. Also das war ja,
und es ist, also das gehört zu dieser Stadt. Und diese Stadt wäre nicht, was sie ist, wenn hier nicht ständig so viele Leute herkommen und weggehen würden und hier Dinge tun, von denen sie das Gefühl haben, die könnten sie woanders nicht tun. Mhm. Und ich möchte nicht mehr in dieser Stadt leben, wenn hier keiner mehr herkommt.
Also ich weiß, dass mich das damals zum Beispiel so nach der Wende und im Abi und Studienzeit, dass mir das sehr, also nicht, also dass mir das irgendwie so missfallen hat, dass alles irgendwie nach Berlin gegangen ist. Und
ich bin auch nach Berlin gegangen, nach dem Abi.
Noch nicht mal jetzt so ja, Leute, aber halt auch irgendwie alle Messen, Festivals, Konzerte, alles ist irgendwie nach Berlin gezogen, Fernsehsender und so weiter. Und das hat mich irgendwie so gestört, weil das dann dadurch irgendwie so in Nordrhein-Westfalen alles dann plötzlich so, die coolen Sachen sind jetzt alle in Berlin und wir sind jetzt irgendwie, wir müssen uns was Neues überlegen.
Und ich bin so aufgewachsen in so einem Gefühl von, du triffst hier so viele Menschen, die alle unterschiedliche Dinge tun und du hast hier unglaublich viele Möglichkeiten und du hast innerhalb von 15 Minuten kannst du an einen völlig anderen Ort und mit völlig anderen Leuten und völlig anderen Hintergründen kommen. Und das war wirklich, alle sagen immer, Gott, Berlin ist kein Ort für Kinder, aber Berlin ist ein großartiger Ort für Kinder, wenn es darum geht, mit anderen Kulturen und anderen Menschen, von die Hintergründe haben, die Geschichten mitbringen, die so viele interessante Dinge tun, in Kontakt zu kommen. Also es gibt, das ist Wahnsinn und es hat mich extrem geprägt. Ich bin in Berlin-Mitte aufgewachsen und da ist alles passiert und ich bin direkt neben der Mauer aufgewachsen und alle Leute haben sich um mich herum die ganze Zeit bewegt und das war Wahnsinn.
Aber das ist ja auch nicht nur in Berlin so, es ist ja in vielen deutschen Großstädten so, also zumindest in Köln zum Beispiel, da ist es auch sehr multikulturell, das Ruhrgebiet auch. Da sagt man auch, also vom Ruhrgebiet sagt man natürlich auch immer, das ist alles, zieht da bloß nicht hin, das ist dreckig und kriminell und irgendwie, das hat so dieses Image dieser alten Industrieregion, das ist so der schwarze Fleck von Deutschland irgendwie. Dabei ist es da total schön und da hat man das natürlich auch. Also ich glaube, das ist eher so ein Stadt-Land-Ding vielleicht auch, also das ist so ein...
Berlin hatte natürlich nach der Wende auch den Vorteil, dass es so viele Freiflächen hatte, die oder einfach Orte, von denen Menschen weggegangen sind in der Stadt, die völlig ohne Kontrolle liegen gelassen wurden. Und das ist auch was mit zu meiner Jugend gehört. Und was völlig normal war, dass wir uns Orte angeeignet haben, die direkt um die Ecke waren. Und das gibt es so, glaube ich, nicht mehr hier. Und das darf man kritisieren und ich finde das auch schade, aber es liegt nicht an den Leuten, die hierher ziehen.
So. Habt ihr Orte in Berlin, an denen ihr euch besonders zu Hause fühlt, jetzt mal abgesehen von der Wohnung und dem Mist?
Ich wollte gerade ganz kurz noch einspringen können, als wenn du sagst, alles ist in Bewegung, dann ist es ja eigentlich fast eine Sache von, dass das Zuhause in dir ist. Also dass man eigentlich gar nicht ein Ort ist, sondern wirklich ein Gefühl im Bauch.
Naja, also ich habe in Berlin schon das Gefühl, klar, dass sich alles ständig verändert und ich finde es, manchmal habe ich kurz Probleme damit, aber eigentlich finde ich das gut. Mhm. Aber ich kenne mich trotzdem aus und es verschwinden nicht plötzlich Straßen oder Gegenden oder so. Klar passieren da neue Dinge oder die Menschen verändern sich, genau. Aber ich mag das und das ist für mich so ein Grundbestandteil von, ich steige hier aus dem Flugzeug oder ich steige hier aus dem Zug. Ich kenne mich hier aus und ich kenne mich vor allen Dingen durch die lange Zeit, die ich hier einfach lebe, an sehr vielen Orten ganz okay aus. Ich brauche keine Karte.
Willst du denn mal weg? Willst du denn mal ein richtiges anderes
Zuhause? Kann ich mir vorstellen, aber ich muss nicht auf Zwang weg, weil ich habe nicht das Gefühl, ich will hier nicht mehr sein. Und ich habe nicht das Gefühl, ich fühle mich eingesperrt, das hatte ich noch nie in Berlin. Und ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendein Ding, dem ich entfliehen muss. Im Gegenteil, sind die Menschen, die mir am meisten bedeuten, sind alle in Berlin. Und trotzdem kann ich meine Umgebung sehr drastisch wechseln, ich bin auch viel umgezogen in Berlin und das war immer ein großer Einschnitt, obwohl man sagt, ja, du bist ja in Berlin geblieben. So, aber es ist in Berlin schon auch ein Unterschied, ob man halt ganz oben im Norden am Rand von Pankow wohnt oder eben unten Kreuzberg-Neukölln. Das ist einfach anders. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass ich das kann, ohne das Land verlassen zu müssen. Aber ich kann mir auch vorstellen, woanders zu leben. Aber hat sich mich ergeben.
Möcht ihr umziehen?
Ich hasse umziehen.
Also was ich mag, ist, ich mag neue Orte erkunden. Also auch permanent eben, dass ich sage, ich ziehe jetzt woanders hin. Und zwar nicht, weil ich irgendwie was Negatives mit dem Ort verbinde, wo ich gerade bin, sondern weil ich einfach so viel Bock habe, dass ich sage, ich finde es so toll, das einfach alles von vorne kennenzulernen, dass... Deswegen, das macht mir Spaß. Also das ist tatsächlich ein Antrieb, weshalb ich umgezogen bin mehrmals.
Und sich auch so neu sortieren müssen und sich in einem neuen Gespann und System und Ordnung sich selber wiederfinden zu müssen und zu wissen, was dann wirklich zu einem gehört und was eigentlich auch austauschbar oder variabel dann ist. Ja.
Also ich bin auch mal aus Berlin weggezogen, nämlich nach Hamburg. Und es war gut. Und ich bin nicht wegen Berlin zurückgekommen, sondern weil einfach das Jobangebot leider sehr gut war. Aber ich hätte durchaus auch länger dort wohnen können. Und ich habe Hamburg geliebt. Und es ist immer noch wie ein zweites Zuhause für mich.
Ich habe immer so ein... ich halte es nicht lange an einem Ort aus eigentlich.
Dafür bist du aber schon ganz schön lange in Berlin.
Genau, also ich... es gab auch so vor einem Jahr so eine Phase, wo ich unbedingt weg wollte und wieder was Neues wollte. Es ist aber einfach beruflich so, dass es irgendwie in Berlin einfach besser ist. Aber normalerweise bin ich so 2-3 Jahre und dann muss es was Neues geben. Dann muss ich irgendwo hinziehen oder zumindest für ein halbes Jahr mal irgendwo hin, um mich neu zu sortieren und um was anderes nicht zu erleben, aber so diese ständige Suche nach irgendwie woanders ist es besser und woanders ist es irgendwie...
Ich habe das gar nicht mehr so...
habe ich auch nicht mehr ganz so doll, aber dadurch, dass ich natürlich, also jetzt ist es halt auch, dadurch, dass ich so viel reise, bin ich ja sowieso nicht so oft in Berlin oder so viel. Es ist auch immer nur so eine Halbzeit Relationship irgendwie. Aber normalerweise bin ich eigentlich immer, ich habe schon immer so den Drang gehabt, weg zu wollen und woanders mal neu anzufangen. Also aber vielleicht muss ich mal innerhalb von Berlin nochmal umziehen.
Also ist das so ein Prinzipding, dass ein Ortswechsel dir das Gefühl gibt, nur dann kannst du das?
Das weiß ich nicht. Also es ist so einfach ein Gefühl, was sich nicht so richtig begründen lässt, sondern es ist so ein okay, jetzt muss ich mal weg, jetzt muss ich mal was anderes haben. Ja. Aber naja, Berlin ist schon irgendwie gut auch.
Sehe ich bin seit anderthalb Jahren wieder hier und habe erstmal nicht das Bedürfnis, wegzugehen. Ja.
Manchmal ist es ja auch so, also ich glaube, dass es zum Beispiel in Berlin sogar auch reichen würde, mal in einen komplett anderen Stadtteil zu ziehen. Also ja. Wenn ich so einen Tag mal in Moabit bin, dann ist es wie als wäre ich in Brüssel.
Oder so. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, man muss mal entdecken, das Land verlassen, um wirklich andere. Und wenn es ist, dass ich nach Wannsee fahre und da durch diese Siedlungen laufe und denke, hallo. Also es ist wirklich, und dazu muss man sich, glaube ich, mal aufraffen. Und deswegen mache ich auch so gern Ausflüge, wenn ich mich denn mal aufraffe. Ja. Weil man nicht so weit weg muss und trotzdem alles anders ist.
Ja, ich war gestern Abend auch am Savini-Platz im Dino. Und das ist ja irgendwie, hat eine Historie bis 1850 zurück, diese Restaurant, Kneipe, also man kann da auch essen die ganzen Wände hängen voll von C, A, B, C Promis, die dann Foto und einen kleinen Unterschrift hinterlassen haben.
Hast du das auch?
Das ist ein komplettes Zuhausegefühl. Man war da drin und war so, boah, ich sitze jetzt eigentlich nicht 10 Minuten, sondern eigentlich schon 2,5 Stunden und jetzt kriege ich noch meine Kartoffelpuffer und dann ist auch die Welt in Ordnung. Es ist auch so, also genau das, es ist so eine urige und ursprüngliches Gefühl, was du bekommen kannst, was 30 Minuten entfernt sind und was du in Neukölln nicht finden wirst. Also die Neuköllner, alten, alteingesessenen Neuköllner Kneipen, die haben einen anderen Charme, aber die haben nicht den Charme.
Nee, das ist eher so eine Ruhrgebietsatmosphäre. Das gefällt mir dann wieder ganz gut. Das ist dann so mein Heimatsding, da mal irgendwie Fußball gucken und irgendwie ein günstiges Bier trinken und so. Ich habe in Barcelona mit einer Schwedin zusammen gewohnt und immer wenn die Heimweh hatte, ist sie zu Ikea gefahren.
Geil.
Und weil sie sich da halt dann irgendwie heimatverbunden gefühlt hat und zu Hause gefühlt hat. Ne? Also so.
Das ist wirklich crazy.
Ja, aber man muss halt auch bedenken, da kann man dann so die heimischen Süßigkeiten kaufen und das Essen essen und alles irgendwie, und alles heißt schwedische Namen und so und das hat sie mit ihren schwedischen Freunden.
Gehe ich zu Poco de Mene, wenn ich mich heimgehe? Oder wo gehe ich hin?
Ja, aber das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was wir jetzt irgendwie, gut, wir können natürlich auch irgendwie in New York in so eine Oktoberfestkneipe gehen oder so.
Und das würde mich zum Beispiel überhaupt nicht,
weil das ist halt überhaupt nicht, also es hat ja mit unserer Heimat nichts zu tun. So. Aber das mit Ikea, ich kann das schon verstehen.
Aber das ist natürlich auch das, was viele Amerikaner oder Leute, die große Ketten mögen, so an Starbucks kettet. Also weil das möchte auch Starbucks nach eigener Aussage sein, ein Ort, an dem, egal wo er sich befindet, immer alles gleich ist. Ja. Und viele Menschen gehen, und ich kenne auch Deutsche und ganz viele meiner Freunde, die sind irgendwo am Arsch der Heide, am anderen Ende der Welt.
Aber gehen Schnitzel essen.
Und gehen zwischendurch, zu Starbucks, weil sie wissen, wie es läuft da. Weil sie sich auskennen. Yeah. Weil es überall bei Starbucks gleich ist. Und weil sie nicht das Gefühl haben, sie sind der totale Vollhonk, der nichts kapiert. Mhm. Und für 10 Minuten sind sie da, fühlen sie sich wieder ermächtigt, etwas zu tun, Entscheidungen zu treffen, selbst ihr Getränk zu bestellen, ohne 10-mal nachfragen zu müssen oder zu wissen, was sie bekommen. Sie wissen, wo das Klo ist, sie wissen, wie der scheiß Sirup heißt und sie kriegen ihren dummen Kaffee mit Deckel. Nur, weil sie mal kurz ausatmen müssen. Das ist total verrückt.
Das funktioniert aber. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ey, es ist scheiße, laut. Ja. Heiß draußen, ich kann nicht mehr, da ist Starbucks, ich gehe da jetzt rein und ich weiß genau, was ich vorfinde und ich weiß, ich kriege einen Kaffee, den ich trinken kann und es gibt wirklich so viele Leute auf der Welt. So viel mit dem Kaffee.
Ganz interessant, weil nämlich Kaffee für mich auch so ein Heimatding ist.
Das wollte ich auch sagen.
Das mir immer fehlt. Wenn man, Kaffee. Also auch in Amerika.
Ja, aber in Amerika ist es ja auch einfach, du bestellst dir einen Kaffee und du musst ihn eine halbe Stunde bestellen, bevor du ihn trinken möchtest, weil er einfach so ungenießbar heiß ist, dass er einfach mal eine halbe Stunde irgendwo stehen muss.
Und kein Koffein und die Milch schmeckt irgendwie komisch. Also ich habe in Amerika die ersten 3 Kaffees weggeschmissen, weil ich dachte, die Milch ist schlecht.
Boah.
Irgendwas ist komisch. Also Und dann, ich meine, also am schlimmsten ist ja irgendwie Thailand,
wo man. Ja, gut, also Asien kannst du völlig vergessen, was Kaffee angeht. Also
oh, nee, 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 vietnamesischer
ach
Kaffee.
Ach so, ich finde auch,
okay. Ist, da hatte ich mir extra damals komplett ein ganzes Kilo in einen Reisekoffer noch irgendwie reingepresst, weil vietnamesischer Kaffee ist schon noch.
Okay, aber dann mit einer großen Ausnahme. Also, aber sonst. Ist ja, die haben ja nicht mal Kaffee sonst. Die haben ja nur Instant-Kaffee. Die kennen ja Kaffee gar nicht.
Und dann
nicht
mit dieser süßen Milch. Dann sagt man schon immer ohne süß. Das geht
das
aber
geht
nicht.
Aber nicht. Das kennen die nicht.
Also gut ist natürlich so Australien, Neuseeland, die haben natürlich eine super gute Kaffeekultur. Da gibt es richtig guten Kaffee.
Der Kaffee in Frankreich war zum Beispiel super enttäuschend. Es war einfach nicht.
England geht noch, wenn man Glück hat. Aber sonst, ja, also Kaffee ist für mich
Kaffee so ganz... Kaffee kann man aber auch einfach so unglaublich viel falsch machen.
Ja, aber das ist das erste Ding, was ich an zu Hause vermisse.
Echt? Ja, ist bei mir schon immer mein Kopfkissen.
Na, bei mir ist es die Bettdecke, die ich so geil finde, und meine Matratze, das Kopfkissen ist gar nicht wichtig.
Ja, bei mir ist die Decke total egal, aber das Kopfkissen
und Matratze. Nehme meine Decke immer, wenn ich mit Auto verreise, mit.
Nein.
Ist mir auch total egal, was irgendjemand denkt, ich nehme diese Decke mit, weil es ist einfach, geil. Ich schlafe 10-mal besser mit dieser Decke.
Ich bin immer mit Kissen verreist. Ich war 4 Wochen im Auto in Schweden und Norwegen und ich hatte mein Kissen dabei. No camping without pillow. Never.
Ja.
Ja. Gibt es, also das ist jetzt natürlich so diese klassische Frage, wo wir dann alle sagen, ja, aber mich interessiert es trotzdem, welches Essen, welche Speise ist für euch das ultimative Zuhausegefühl?
Ach, das ist ein griechischer Nudelauflauf bei mir.
Ja?
Ja. Pastizio heißt er. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Lasagne, aber mit Macaroni, auch so einer Bolognese-Soße und so einer Bechamel-Soße obendrauf. Das ist für mich das ultimative Zuhause-Ding. Ich habe das immer gekriegt, wenn wir zu meiner Großmutter gefahren sind. Völlig egal, wie
Oma
spät
essen.
Es war. 2 Uhr nachts gelandet.
Oma essen.
Wir haben dieses Essen gekriegt und es ist für mich toppt nichts.
Und ich habe eine Hackfleischsoße meiner Uroma und ich weiß, ich werde sie nie wieder essen, weil wir haben mehrfach versucht, sie zu reproduzieren und es hat nicht geklappt, obwohl wir das Rezept haben. Es haut einfach nicht hin. Und es gibt so Weihnachtsplätzchen, die einfach immer da waren und die auch immer da sein werden. Und ich kann es nicht aushalten, ein Weihnachten ohne diese bröseligen, furztrockenen, aber geilen Schokoladenkugeln, die einen sofort zerbröseln. Wenn du nur atmest, hast du den kompletten Tisch voller Krümel währenddessen. Aber es ist total zu Hause. Und ich esse das Ding und ich bin wieder 5 Jahre alt. Und alle um mich herum reden irgendwas, was ich nicht verstehe. Und es ist warm und ich weiß, gleich gibt es Geschenke und alles super.
Bei mir ist es Kartoffelsalat und Bratkartoffeln und solche Sachen. Aber natürlich auch so niederrheinischer Sauerbraten und solche.
Aber gibt es so eine Sache, die du dir vielleicht sogar zu Hause machst, wo du denkst, so, das ist mein ich habe Heimweh, ich will, verdammt, gibt es irgendwas? Oder was macht ihr bei Heimweh?
Ja, gibt's. Das sind Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelpüree. Das ist so mein Feel-Good-Essen.
Bei mir sind es natürlich
auch alles so aus der TK, ne? Also so wirklich Instant-Kartoffelpüree und TK-Spinat und Fischstäbchen. Und ja, das.
Welchen? Das ist zu Hause.
Fruchtzwerge auch. Gibt es die noch eigentlich?
Ja,
die gibt es noch.
Aber ich glaube, die haben was verändert. Mit Stiel.
Ja, ich habe irgendwann, glaube ich, mal einen gehabt, weil ich so Bock drauf hatte und das war dann nicht das. Also das wäre jetzt was, glaube ich, äquivalent zu deinem Plätzchen-Ding.
Ja. Aber für mich gehört zum Beispiel Nimm 2, ist für mich auch so ein totales, und wenn ich irgendwo im Ausland, das gibt es ja manchmal so ganz crazy, irgendwo sowas finde und ich lutsche dann diesen Bonbon, da krieg ich sentimentale, schlimme Zuhause-Gefühle. Ganz krass.
Gibt es bei dir ein Zuhause-Essen, Jürgen?
Klar, Linsen und Spätzle. Ja, aber nur so, wie sie Papa macht. Und ich bin sehr froh, dass Lars das jetzt auch genau...
Wirklich?
Ja, also ich habe ihn ganz... Also er hat es 2-3 Mal mit ihm gemacht. Und, das ist halt...
Eintrainiert jetzt.
Copy and paste.
Gar nicht erst selber lernen, sondern...
Ja, ich kann ja nicht kochen. Also von daher würde ich es mir nicht selbst machen können. Und das sind halt einfach spezielle... Also es gibt halt 1000 Arten, wie man dieses Gericht machen kann. Und ich mag es halt nur auf diese eine Art und Weise.
Dafür kannst du Drinks.
Ja.
Ja, aber hallo.
Die sind jetzt auch alle.
sollen wir mal dem Ende entgegen.
Ja, wir sind auch schon dem Ende entgegengesprochen. Es gibt ja immer dieses Home is where. Mm. Wo ist zu Hause?
Wo ich mich wohlfühle. Relativ einfach. Ich muss mich nur wohlfühlen, dann fühle ich mich zu Hause. Es kann schnell gehen. Eben wie du sagtest, zum Beispiel mit Bologna oder sowas. Nach ein paar Tagen, man kennt sich aus, man hat irgendwie sowas wie ein Apartment. Das trägt natürlich total dazu bei, dass du so wohnliche Strukturen hast. Und wenn dann irgendwie die Leute um einen herum stimmen, und dann fühle ich mich schon zu Hause.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei mir sind es die Menschen. Die Menschen machen das zu Hause. Nicht der Ort.
Ja. Menschen, und sobald man so Lieblingsorte hat. Also, das hat zum Beispiel bei mir in Berlin ganz, ganz lange gedauert, bis ich so Lieblingscafé, Lieblingsbar, Lieblingsrestaurant oder Lieblingsspätimann oder so. Das hat lange gedauert in Berlin. Kommen Gäste ins Licht.
Hallo.
Hallo!
Wir machen noch kurz das Schlusswort in unserem Podcast und dann sind wir fertig.
Sollen wir rausgehen?
Dann? Nee. Ihr habt bestimmt auch ein Getränk bekommen,
wenn ihr wollt. Ja, wir waren gerade so halb auf dem Essensweg. Vielleicht wollt ihr euch da anschließen?
Vielleicht, ja.
Dann macht ihr erstmal fertig.
Wir machen noch fertig. Wir haben jetzt Besuch, wir machen jetzt Schluss.
Tschüss. Ich sag mal kurz.
Zu Hause ist, wo ich total vertraue, zu 100%. Und nicht nur 90 und nicht 80 und nicht 95, sondern 100. Und das dauert. Und das habe ich auch nicht oft. Lang. Und ich habe kein. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich ganz schnell zu Hause fühle. Ich brauche unglaublich lange. Es gibt sehr wenige Orte. Aber die gehen dann auch nicht mehr weg. Fertig.
Dann machen wir mal aus die Kiste. Wie lange haben wir denn?
Welcome home. Ja. Vielen Dank, Marianne, dass du unser Gast warst.
Ja,
danke, vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Julia, für die tollen Drinks. Und einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Morgen. Bis bald.
Peace.